Ich glaube, Gott hat einen Fehler gemacht. Ich kann einfach nicht singen. Und deswegen freue ich mich, dass man als Pastor in der ersten Reihe sitzen darf, denn man singt niemandem so in den Nacken hinein und ich kann voll mitsingen und die vorne, die hören mich nicht und das ist so gut. Ich genieße das. Ich liebe diese Kraft und diese Ausdrucksweise im Worship, in dieser Anbetungszeit. Für mich ist das der intimste, der direkteste, der lebendigste Part im ganzen Gottesdienst. Da bin ich mit Jesus verbunden, da spreche ich mit ihm. Und da kann ich ihm sagen, was mein Herz manchmal nicht ausdrücken kann. Und diese Liedtexte, die können das. Also ich finde das großartig. Vielen Dank euch. ja, da geht mir das Herz auf, sorry. Wir wollen uns heute Morgen mit dem dritten Thema von Gemeinschaft beschäftigen und uns darüber unterhalten. Und als Einstieg möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gelesen habe, und zwar über eine kleine Insel östlich von New York. Also so circa vielleicht so 200 Meilen von New York ins Meer hinein, eine kleine Insel, Nantucket Island. Und diese kleine Insel, die hat ziemlich große Berühmtheit erlangt. Und schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde diese Insel Hauptstadt des Walfangs genannt. Hauptstadt des Walfangs, denn man konnte von dort aus sehr, sehr gut Wale jagen. Und sobald man herausgefunden hat, wie man das richtig verarbeitet und wie man diesen Tran da rausholt und verkauft und zu Geld machen kann, wuchs auch diese Insel wirtschaftlich extrem schnell. Die Stadt wurde groß, das ist eine wirklich ganz, ganz kleine Insel. Aber diese Insel hat auch seine Tücken. Denn sie war bekannt dafür, dass um sie herum extrem hohe Wellen entstanden. 12, 12,5 Meter waren keine Seltenheit. Und so hohe Wellen, ich weiß nicht, wo sind die Bauexperten? Wie hoch ist es bis zur Decke hier? Wie viel? Ja, man merkt schon, die Bauzeit ist etwas länger her. Man tendiert zwischen 5 und 6 Metern. Also, und jetzt stellt euch mal vor, das Doppelte. 12 Meter hohe Wellen. Es wundert deshalb nicht, dass um diese Insel herum immer und immer wieder unzählige Schiffe in Seenot gerieten. Es kam sogar so weit, dass diese Insel nicht nur Hauptstadt für Walfang hieß, sondern auch Friedhof des Atlantiks. Denn ohne Ende Schiffe, die ja alle Geld verdienen wollten, die kamen zu dieser Insel und scheiterten an der Brandung an diesen hohen Wellen und sanken. Einige Freiwillige von dieser Insel, die haben sich zusammengeschlossen und sie haben eine Gesellschaft gegründet, die Human Society. Und man gründete diese Gesellschaft, um Leben retten zu wollen. Man tat sich zusammen und innerhalb weniger Jahre entstanden 279 Beobachtungsposten rund um die Insel. Diese Beobachtungsposten wurden ausgerüstet mit Feuerholz, mit Decken, mit Verbandszeug und immer rund um die Uhr mit einem Beobachter. Der sollte aufs Meer rausschauen und sobald ein Schiff in Seenot geriet, sollte er die anderen zusammentrommeln und man versuchte, Leben zu retten. Diese Gesellschaft, die hatte ein Motto. Und das Motto lautete: Du musst rausgehen, aber du musst nicht unbedingt wiederkommen. Also wenn das mal kein einladender Slogan ist zum Beitritt einer solchen Gesellschaft. Du musst rausgehen, aber du musst nicht unbedingt wiederkommen. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens machten sie sich daran, anderen das Leben zu retten. Sie gaben alles. Das ging einige Jahre so. Und nach einer Zeit begann die amerikanische Küstenwache, diesen Job zu übernehmen. Und etwas Interessantes passierte. Diese Human Society, diese Gesellschaft, bekam keinen neuen Freiwilligen. Man sagte sich, überlasst es doch den Profis, die werden dafür bezahlt. Die machen das schon. Aber sie schaffte es sich nicht, sich aufzulösen. Diese Human Society gibt es bis heute und man trifft sich in regelmäßigen Abständen, isst zusammen und hat einen netten Abend und plaudert über vergangene Zeiten. Man ist immer noch in dieser Gesellschaft, aber nicht mehr im Lebensrettungsgeschäft. Wenn wir über Gemeinschaft sprechen, Wenn wir diese Themenreihe Gemeinschaft haben, dann sprechen wir darüber, dass wir im Lebensrettungsgeschäft sind. Denn um uns herum passieren haufenweise Schiffbrüche. Ihr werdet das kennen. Ein Kind versagt in der Schule. Ein Kind wird ausgelacht von den Klassenkameraden. Eine Freundin wird von ihrem Chef fertig gemacht und gemobbt. Eine Frau streitet sich mit ihrem Ehemann und ist wieder ein Stückchen mehr enttäuscht über ihre Ehe. Dein Freund verliert seinen Job. Das sind Schiffbrüche. Menschen um uns herum erleiden Schiffbrüche. Ihr Lebensschiff scheint kaputt zu gehen an den Wellen, die das Leben ihnen entgegenwirft. Und wenn wir über Gemeinschaft sprechen, dann reden wir darüber, dass wir im Lebensrettungsgeschäft sind. Und was sind das für Rettungsleinen, die wir anzubieten haben? Und eine dieser Rettungsleinen, die wollen wir uns heute anschauen. Welche Rolle spielt Gemeinschaft dabei? Im Römerbrief Kapitel 15, Vers 7, ihr braucht es nicht mit aufzuschlagen, dort heißt es: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Hier bekommen wir eine Rettungsleine in die Hand. Ehrt Gott, dass ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Diese Rettungsleine heißt also Annahme. Annahme. Aber mal ganz ehrlich, was verbirgt sich hinter diesem Wort? Wenn wir über Annahme sprechen, dann kommen bei mir sofort viele Fragezeichen hoch. Das ist ein schönes Wort. Das klingt so nach Gemeinschaft eben. Aber was verbirgt sich dahinter? Und ich freue mich, dass dieser Vers eben diese zweite Hälfte hat. Wie Christus euch angenommen hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen in eine Geschichte einsteigen, die im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11 beschrieben wird, in diesem Text. Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Eine Erzählung, die es wirklich in sich hat. Und damit wir etwas nachspüren können und nachfühlen können, was da eigentlich passiert ist, habe ich uns ein Video mitgebracht. Ein Video, das diese Verse zusammenfasst. Und ich möchte bitten, dass wir das Licht vielleicht etwas dimmen oder sogar ganz ausmachen und uns gemeinsam das Video anschauen.
Ich leiste keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt,
diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Auf frischer Tat. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Aber was sagst du? Was sagst du?
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Verurteilt.
Niemand, Herr.
Auch ich verurteile dich nicht. Sündige nicht mehr.
Ich muss zugeben, diese Erzählung, die hier aus dem Leben von Jesus so berichtet wird, die treibt mir eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken. Ich muss zugeben, dass mir das echt nahe geht. Aber diese Erzählung, die zeigt sehr schön, was man unter Annahme verstehen kann. Wir sehen auch in dem biblischen Bericht und in dem Video nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was diese Frau erlebt hat. Vielleicht ist sie mal verliebt gewesen. Vielleicht hat sie ihren Traummann gefunden. Sie haben geheiratet und voller Euphorie und Begeisterung sind sie so in diese Ehe gestartet und musste dann auf einmal feststellen, dass es eben nicht so verlief, wie sie sich das vorgestellt hatte. Statt Wärme zog Kälte in ihr Leben ein, statt Zärtlichkeit Härte, und dann kam plötzlich ein Mann, der ihr Interesse zeigt, der daran interessiert schien, was sie zu sagen hatte, der sie wahrgenommen hat, der ihre Bedürfnisse stillte. Er gab ihr wieder mal das Gefühl, wichtig zu sein. Er gab ihr das Gefühl, jemand zu sein, der vorkommen darf, der was zu sagen hat. Und eines Tages überschritten sie eine Grenze. Wir wissen nicht, wie lange diese Affäre ging. Wir wissen nicht, ob sie nach einiger Zeit zur perfekten Lügnerin geworden ist. Und jedes Mal, wenn sie wieder aus dem Haus gehen wollte, um zu dem anderen Mann zu gehen, konnte sie ihren Mann anlügen, so als wäre es nichts. Vielleicht ist sie nach einer gewissen Zeit auch zur perfekten Heuchlerin geworden. Denn jede Woche, wenn sie in die Synagoge ging und die Gebete sprach und die Tora liest, versteckte sie sich hinter einer Maske. Vielleicht schaffte sie es, ihr Leben wie in Trance zu leben und wie von der einen Welt, ihrer realen Welt, ihrer Familie, vielleicht ihren Kindern, ihres Ehemannes, ihrer unschönen Ehe, zu der anderen zu wechseln. Dort, wo das Abenteuer ist. Bis eben zu diesem einen Tag, wo sie wieder mit dem anderen Mann zusammen war. Die Türe wurde aufgerissen, mehrere Männer stürmten in dieses Zimmer, trennten die beiden, wickelten sie in irgendwas und schleiften sie in den Tempel. Nicht irgendwohin, sondern in den Tempel. Und hier in der Bibel, da heißt es in Johannes, eben Kapitel 8, Vers 3 am Ende, und sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Diese Frau stand auf dem Präsentierteller und ich bin davon überzeugt, dass sie sich gewünscht hatte zu sterben. Wo ist das Loch, in das ich versinken kann? Das ist ein Schiffbruch total, vom Allerfeinsten. Ihr Leben ist am Ende zerbrochen. Sie steht vor einem Scherbenhaufen. Und ich muss sagen, das nimmt mich mit. Das trifft mich, das berührt mich. Hier steht, dass die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollten. Und sie berufen sich ja auf ein Gesetz. Und sie sagen, dann wandten sie sich an Jesus. Vers 4, Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Und manche Ausleger spekulieren, warum ist der Mann nicht auf einmal da? Nur die Frau wird hier angeklagt. Und der Mann ist gar nicht da. Das Gesetz, auf das sie sich berufen, das fordert die Bestrafung sowohl für den Mann als auch die Frau. Und deswegen sagen einige, vielleicht haben die Pharisäer mit dem Mann ja kooperiert. Vielleicht steckten die unter einer Decke. Vielleicht haben sie das Ganze arrangiert, um Jesus eben diese Falle zu stellen. Welche Falle ist das nämlich? Sagt Jesus, steinigt sie, dann wird ihm niemand mehr die Botschaft von der Gnade und von der Barmherzigkeit abkaufen. Sagt er, steinigt sie nicht, kriegen sie ihn dran, weil er das Gesetz nicht ernst nimmt. Und darüber hinaus kriegt er Schwierigkeiten, wenn er sagt, steinigt sie, mit den Römern, die verboten hatten, dass die Juden Todesurteile aussprechen durften. Jesus hockt sich hin und beginnt etwas in den Sand zu schreiben. Und sie fragen ihn weiter, Jesus, was sagst du? Und ich kann mir diese Pharisäer so richtig vorstellen. Sie haben ihr Arbeitsmaterial schon dabei. Ich weiß nicht genau, wie groß so ein Stein war. Er muss transportabel gewesen sein, aber auch groß genug, dass er Schaden anrichten kann. Und sie denken sich, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir Jesus am Wickel. Jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand. Egal, wie er jetzt antwortet, jetzt ist er dran. Und wenn man diese Geschichte so liest und sich die Pharisäer so vorstellt, die einfach nur auf ihr Stichwort warten, dann merke ich, wie in mir so eine Abneigung gegen die Pharisäer entsteht. Vielleicht geht es dir jetzt gerade genauso und du sagst, boah, was sind das für arrogante Typen? Die stehen da und wollen ein Leben zerstören, nur um Jesus eine Falle zu stellen. Was sind das für arrogante Typen? Und in der Vorbereitung hat es mich total erwischt. In der Vorbereitung habe ich das Buch gelesen von John Ortberg. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und er macht darauf aufmerksam, dass seit jeher in der Kirchengeschichte Sünden unterschieden werden in zwei Kategorien. Sünden des Fleisches und Sünden des Geistes. Sünden des Fleisches sind Dinge, die offensichtlich sind. Ehebruch, Mord, Diebstahl, Lüge. Ganz offensichtliche Dinge. Die Dinge, die in einer Gemeinde so richtig Klatsch und Tratsch verursachen. Und die zweite Kategorie, Sünden des Geistes. Hochmut, Stolz, Selbstgerechtigkeit. Und die Bibel, die Evangelien sind voll von Erzählungen, genau wie diese hier, wo beide Kategorien vorkommen. Sowohl die Sünden des Fleisches als auch die Sünden des Geistes und Jesus mittendrin. Sünden des Fleisches, die offensichtlichen Sachen, wie gesagt, das wirbelt hoch. Das wirbelt Staub auf. Da redet man in der Gemeinde drüber. Die Christenheit, die unterhält sich, schreibt E-Mails, es gibt Leserbriefe bei Sünden des Fleisches. Aber habt ihr schon mal gehört, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen worden ist, weil er stolz war? Wenn wir irgendwo lesen, eine Gemeinde musste sich von ihrem Pastor trennen aus moralischen Gründen, dann kann man eigentlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es nicht wegen Geiz war. Das sind nämlich Sachen, die unter der Oberfläche sind. Und die Pharisäer gehören zu dieser zweiten Kategorie. Das sind nämlich diejenigen, die voll gefangen sind in diesen Sünden des Geistes. Sie sind so stolz, ihr Schriftstudium und ihre überlegene Kenntnis der Schrift, der Bibel, macht sie zu stolzen Menschen. Ihr Bemühen, so fromm wie möglich zu leben, macht sie ungeduldig Menschen gegenüber, die noch nicht so weit sind. Sie sind gefangen in den Sünden des Geistes und sie halten so einen Stein in der Hand. Und ich möchte uns einfach mal fragen, hältst du vielleicht auch jetzt in diesem Moment so einen Stein in der Hand? Ganz schnell distanzieren wir uns von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ganz schnell sagen wir, hoho, nein, nein, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wir sind auch manchmal, und ich selber erkenne das bei mir auch, dass ich manchmal derjenige bin, der so einen Stein in der Hand hält. Da wird ein Mädchen schwanger, bevor sie geheiratet haben, und wir nehmen Steine in die Hand. Da hat jemand eine Ehekrise und wir nehmen Steine in die Hand. Da hat jemand ein unerzogenes Kind, ein wildes Kind und wir nehmen Steine in die Hand. Liebe Leute, ich sage das zu mir selber auch. Nur weil ich hier 4 Stufen höher stehe, heißt das nicht, dass mich das nicht trifft und dass ich mich da rausnehmen könnte. Ich bin auch immer wieder einer, der so einen Stein in der Hand hält. Da sage ich, wie kann man nur? Das ist doch offensichtlich. Wenn man schon so lange Christ ist, das kann man doch nicht machen. Das muss man doch wissen. Wie kann man ohne Ende shoppen gehen, aber sich nicht in der Gemeinde einsetzen? Und ich nehme einen Stein in die Hand. Ich sage das zu mir genauso. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gottes Wort uns herausfordern, dass wir beginnen, Steine loszulassen. Dass wir beginnen, diese Steine endlich mal aus der Hand zu legen. Nämlich einander annehmen. Leg die Steine aus der Hand. So habe ich die Predigt überschrieben. Eine Aufforderung. Leg die Steine aus der Hand. Was wollen wir für eine Gemeinde sein? Was wollen wir für eine Gemeinde sein? Eine Gemeinde, die Steine aufnimmt? Oder eine Gemeinde, die die Steine weglegt? Ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen, die ich dazu gefunden habe. Und zwar erzählt sie Philip Yancey in seinem Buch Der unbekannte Jesus, das ich sehr empfehlen kann. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und außerstande, ihr 2-jähriges Töchterchen durchzubringen. Unter heftigem Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die gerade erst 2 Jahre alt war, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiente sie durch die Prostitution der Tochter mehr, als sie selbst in einer ganzen Nacht anschaffen konnte. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug es kaum, diese schmutzige Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie schließlich, ob sie je daran gedacht habe, in einer Kirche um Hilfe zu bitten. Ich werde nie den Ausdruck von purem, naivem Schock vergessen, der über ihr Gesicht huschte. »Kirche?«, rief sie. »Was soll ich denn da? Ich fühle mich sowieso schon schlimm genug. Da würde ich mich nur noch schlechter fühlen.« Lass uns beginnen, Steine hinzulegen. Warum fühlten sich diese Menschen so zu Jesus hingezogen? Warum fühlten sie sich so bei ihm eben angenommen? Weil Jesus der Einzige war, der keine Steine in der Hand hatte. Jesus war derjenige, der sie wirklich angenommen hat. Und jetzt stehen die Pharisäer hier und wollen werfen und sagen, Jesus, was sagst du? Und er schreibt in den Sand. Und da gibt es viele Spekulationen, was Jesus so geschrieben haben könnte. Einige sagen, ja, das römische Recht gibt das vor. Man muss den Urteilsspruch erst einmal aufschreiben und dann darf man ihn aussprechen. Manche spekulieren und sagen, er hat die 10 Gebote aufgeschrieben. Manche sagen, er hat Strichmännchen gemalt. Ein Gedanke aus dem 5. Jahrhundert ist richtig faszinierend. Wir können es von der Bibel her nicht belegen, aber der besagt, dass Jesus die Sünden der Pharisäer aufgeschrieben hat. Zum Beispiel, mehr als zur Beweisnahme nötig am Fenster stehen und Menschen beim Ehebruch beobachten. Auf jeden Fall, als Jesus das aufgeschrieben hat, dass Jesus das schreibt, richtet er sich auf und sie fragen wieder, was sagst du? Und dann sagt er diesen Satz, am Ende von Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Was passiert mit diesem Satz? Das ist so faszinierend. Jesus, also ich fange mal anders an. Die ganzen Leute um diese Situation herum, die das beobachtet hatten, für die war völlig klar, hier gibt es zwei Kategorien von Menschen. Hier gibt es die Ehebrecherin, sie ist die Sünderin in dieser Szene, völlig klar. Und da gibt es die Pharisäer, die sind gerecht. Gerechtere im Volk gibt es nicht. Und mit dieser Aussage, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, wechselt Jesus diese Kategorien. Und er sagt, diese Szene besteht nicht aus Sünder und Nichtsünder, sondern aus geständigem Sünder und einem Sünder, der es noch nicht zugeben will. Mit diesem Satz wechselt er die Kategorien und ich glaube, die Pharisäer haben das begriffen. Zumindest die Weisesten, angefangen von den Weisesten, denn die Ältesten, die Älteren haben sich zuerst umgedreht, ihren Stein fallen lassen und sind gegangen. Sie haben begriffen, Moment mal, unsere Kategorien sind falsch. Wir haben nicht verstanden, dass wir genauso Gnade brauchen wie diese Frau. Und ich glaube, das ist die Basis, auf der Annahme überhaupt geschehen kann. Dass wir begreifen, Moment mal, ich bin doch überhaupt nicht besser als der andere. Ich bin genauso gnadenbedürftig wie mein Gegenüber. Genauso. Unsere Kategorien von schlimmen Sündern, von offensichtlichen Sündern und ein bisschen Sünder und nicht so ganz offensichtlich, die sind falsch. Wir sind Sünder. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, als Gemeinde Jesu Christi, dann bekennen wir uns auch zu einer neuen Realität, nämlich zu der Realität, dass wir alle Gnade brauchen, dass wir alle Vergebung der Schuld brauchen, jeder. Wir bekennen uns zu dieser Realität, dass wir nicht das Recht haben, auf einen anderen einen Stein zu werfen, einen anderen zu verurteilen. Die Pharisäer drehen sich weg und gehen weg. Zurück bleibt die Frau und ein Haufen Steine. Jesus richtet sie auf und fragt, wo sind die, die dich verurteilen wollten? Da ist keiner mehr. Und das ist der letzte Gedanke, den ich in Bezug auf Annahme sagen möchte. Da sagte Jesus zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Wer bis jetzt gedacht hat, Annahme bedeutet einfach eine Soße der Gnade über alles drüber zu gießen, was so um uns herum passiert, was in der Gemeinde passiert, der hat sich getäuscht. Wer bis jetzt dachte, wir brauchen Sünde nicht mehr ernst zu nehmen, der ist auf dem Holzweg. Denn Jesus nimmt Sünde ernst. Ich glaube, wir verwechseln manchmal Annahme mit Toleranz. Wir sind nicht dazu aufgefordert, alles zu tolerieren, einfach nur auszuhalten. Annahme ist etwas anderes. Annahme sieht das Dunkel des Gegenüber, ignoriert es nicht, sondern schaut bewusst hin, aber nimmt den Menschen an und sagt im Grunde, ich bin für dich, ich bin auf deiner Seite, ich finde es gut, dass du lebst, und dass ich dich in meiner Nähe habe. Das ist Annahme. Ich bin für dich. Wir als Menschen, wir wollen nicht einfach toleriert werden, geduldet. Als etwas, das man eben nicht einfach so entfernen kann oder wegbringen kann. Wir wollen gemocht werden oder wir wollen angenommen sein. Und wo, wenn ich in der Gemeinschaft von Christen, von Kindern Gottes, die selber begriffen haben, dass Jesus, was Jesus mir vergeben hat, uns vergeben hat, kann das geschehen? Da kann ich ganz klar und mit offenen Augen in das Dunkle des Lebens eines anderen hineinschauen und ich kann trotzdem sagen, und ich nehme dich an und ich bin für dich. Jesus ignoriert diese Sünde der Frau nicht, sondern er sagt, ich vergebe dir. und mit dieser Gnade, die deine Vergangenheit bestimmt, die Gnade, die Sünden in der Vergangenheit zudeckt, mit dieser Gnade darfst du jetzt weiterleben und dich fernhalten von Sünde. Liebe Freunde, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem Lebensrettungsgeschäft sind. Genau wie die Human Society auf Nantucket Island. Wir dürfen nicht zu einer Organisation werden, die vergessen, was ihre Berufung ist. Wir dürfen nicht zu einer Organisation werden, die immer noch Beobachtungsposten hat, die sich immer noch regelmäßig trifft, weil sie es so gut miteinander haben, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Lebensrettungsgeschäft sind. Vielleicht möchte Gott dich heute Morgen herausfordern, leg Steine aus der Hand. Und das kann ein Umdenken bedeuten. Das kann bedeuten, dass du anfängst umzudenken, dass du sagst, ich muss mir darüber im Klaren sein, was mir vergeben worden ist. Dass du anfängst zu beten, Jesus, zeig mir, wer ich wirklich bin und wie groß deine Gnade für mich war, damit ich andere annehmen kann. Vielleicht musst du Buße tun über Hochmut, über stolze Gedanken. Jesus nimmt das sehr, sehr ernst. Die Bibel nimmt das ernst. Vielleicht gehört aber auch für dich, Steine aus der Hand zu legen, in die Kategorie von Handlung. Vielleicht musst du etwas tun. Vielleicht hast du Gerüchte verbreitet, schlecht über andere gesprochen und hast Steine geworfen. Dann geh zu der Person hin, entschuldige dich. Stell Dinge gerade und richtig. Das ist schmerzhaft. Das geht echt nah und das tut weh. Vielleicht musst du auf jemanden zugehen. Vielleicht musst du heute den Hörer in die Hand nehmen und eine bestimmte Nummer wählen und sagen, ich vergebe dir. Vielleicht hast du einen Stein in deiner Hand deinem Ehepartner gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinem Chef gegenüber. Dann darf heute ein Tag sein, an dem du diesen Stein fallen lässt. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du das tun? Willst du das in die Tat umsetzen? Erst wenn du das machst, erst wenn du beginnst, das, was du in Gottes Wort verstanden hast, in die Tat umzusetzen, dann wird Christsein spannend, dann wird es auf einmal lebendig, dann fängt es an zu knistern, da kommt Leben, Puls, da kommt Herzschlag ins Christsein hinein. Dann werden wir eine Gemeinde sein, wo die Leute sagen, hier wohnt Gott. Hier finde ich Annahme. Wir werden anziehend werden für Menschen, die Annahme brauchen. Und bei Jesus können sie finden. Wenn wir über Gemeinschaft sprechen, sprechen wir über ein Lebensrettungsgeschäft. Und ich möchte uns einladen, dass wir das mit nach Hause nehmen. Bist du noch im Lebensrettungsgeschäft oder pflegst du eine bequeme Tradition? Bist du bereit, den anderen anzunehmen und ihm so Gnade zu gewähren, wie dir Gnade gewährt wurde? Annahme bedeutet, füreinander zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir genau das leben. Amen.